Angriffe auf Krankenhäuser, Flughäfen oder Behörden. Immer häufiger haben es Hacker auf kritische Infrastrukturen abgesehen. Diese Cyberattacken können Menschenleben gefährden. Dabei sind Einfallstore für Hacker oft hausgemacht. Die Systeme sind veraltet und es fehlt an Fachkräften, weil sich Deutschland zu wenig um den IT-Nachwuchs kümmert. Sie hören den NTV-Podcast Wieder was gelernt. Sie verpassen keine Folge, wenn Sie uns abonnieren bei Apple Podcasts, Spotify oder Audio Now zum Beispiel. Ich bin Caroline Amme und es ist Montag, der 25. Oktober.
Dem Lagebericht ist zu entnehmen, dass 22% mehr Schadprogrammvarianten entwickelt wurden. 22% mehr als im Vorjahr. Die Cyberangriffe werden, so wie in den letzten Jahren, auch zudem immer ausgefeilter. Sie betreffen außerdem Bereiche, die für unsere Gesellschaft elementar sind, wie etwa die Stromversorgung und Einrichtungen des Gesundheitswesens. Es gab im Berichtszeitraum beispielsweise einen Angriff auf die Europäische Arzneimittelagentur EMA. Die Angreifer erbeuteten Daten über den Covid-19-Impfstoff der Hersteller BioNTech und Pfizer. Sie manipulierten die Daten und veröffentlichten diese im Internet.
Das war Bundesinnenminister Horst Seehofer mit dem Lagebericht der IT-Sicherheit in Deutschland 2021. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik stellt darin fest, dass die Bedrohung durch Cyberangriffe in Deutschland deutlich gewachsen ist. 9 von 10 Unternehmen waren in den vergangenen Jahren von Cyberangriffen betroffen, steht in einer Studie des Digitalverbandes Bitkom. Und auch die kritische Infrastruktur wird immer häufiger Ziel von Hackern. Allein im vergangenen Jahr gab es über 300 solcher Angriffe, gut 100 mehr als im Jahr davor. Das kann fatale Folgen haben. Im September 2020 zum Beispiel hatten Hacker die IT-Systeme des Uniklinikums Düsseldorf zeitweise lahmgelegt. Eine Frau starb, weil sie in ein weiter entferntes Krankenhaus gebracht werden musste. Den Hackern wird es in der Regel leicht gemacht, in die Systeme zu kommen, sagt Manuel Artug vom Chaos Computer Club.
Meistens ist es so, dass die kritischen Infrastrukturen oder die großen Unternehmen natürlich Fernwartungszugriffe haben oder auch Remote Access für die Mitarbeiter aus dem Homeoffice oder so. Und diese Fernzugriffe sind natürlich übers Internet möglich in die Unternehmensinfrastruktur über verschiedene Systeme, die am Internet natürlich lauschen und sagen, darf hier jemand rein oder nicht. Wenn diese Systeme Sicherheitslücken haben, was halt auch oft vorkommt, denn auch die Enterprise-Software-Hersteller stellen halt Software her, die so aussieht wie jede Software, die man so zu Hause benutzt, nur halt in professionell. Und wenn da Sicherheitslücken existieren oder die Patches nicht eingespielt wurden, dann ist das natürlich ein schöner Weg rein ins Unternehmen. Da können die sich genauso wenig vorschützen, wenn es eben diese Lücke gibt und noch kein Patch da ist. Das andere ist eben, dass die Angreifer eine gut gefälschte E-Mail vorbereiten und hinschicken und sagen, klick mal hier auf den Link oder auf dieses Attachment, also auf den Anhang.
Oft geben sich die Angreifer als jemand anderes aus, zum Beispiel als Partnerfirma. Wenn die Mitarbeiter den Anhang dann öffnen oder auf den Link klicken, installiert sich ein Schadprogramm. Von diesen Schadprogrammen gibt es täglich Hunderttausende neue. Meist nutzen die Angreifer sogenannte Ransomware, das ist Schadsoftware, die zum Beispiel Daten verschlüsselt, so lange, bis die Opfer Lösegeld zahlen. Um dann noch mehr Druck auf die Betroffenen zu machen, veröffentlichen die Täter im Internet die erbeuteten Daten. Manchmal gucken die Erpresser vorher auch erst einmal in Firmenbilanzen, was im jeweiligen Unternehmen zu holen ist.
Die suchen sich schon sehr gezielt ihre Opfer aus und spähen das vorher aus, analysieren das und fordern ja auch Millionenbeträge als Erpressungsgeld. Und die gehen dann natürlich mit entsprechendem Budget dran. Denn einen Teil dieses Geldes reinvestieren die ja auch wieder in die Infrastruktur und in das Know-how. Die haben Angriffsinfrastruktur, die brauchen natürlich Sicherheitslücken oder die brauchen möglichst gut gefälschte E-Mails, die möglichst authentisch aussehen, müssen dann natürlich auch die ausgewählten Opfer auskundschaften und können dann natürlich, wenn sie die ganze Zeit investiert haben, eher erfolgreich angreifen.
Zur kritischen Infrastruktur gehören unter anderem Krankenhäuser, Energieversorger, die Lebensmittelproduktion, Wasserversorger oder auch Banken. Sie müssen dafür sorgen, dass ihre Systeme nicht gestört werden und dafür IT-Sicherheit nach Stand der Technik einsetzen, steht im Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Sie sollen Sicherheitsvorfälle melden und branchenspezifische Mindeststandards erfüllen. Außerdem sind sie durch Sicherheitsauflagen speziell geschützt. Allerdings nicht alle. Nur ein kleiner Teil der Unternehmen in Deutschland gehört überhaupt zur Kategorie kritische Infrastruktur, kritisiert Manuel Artug.
Das sind ja erst die Unternehmen, die mehr als 500.000 Menschen versorgen, also sowas wie klassische Dienstleister in Berlin oder Köln oder so, Hamburg, Frankfurt. Aber wenn man in die ländlicheren Gegenden geht, wird es schon mau. Selbst eine Stadt wie Paderborn oder Augsburg oder so sind ja deutlich unter diesen Zahlenwerten an Einwohnern. Das heißt, auch da, wenn Strom, Wasser, Internet, alles wegbricht, dann war das noch nicht mal ein kritischer Infrastrukturvorfall, sondern einfach nur ein Vorfall in Deutschland. Auch da ist der Maßstab von der Regierung sehr krude gewählt, aber die Evaluierung dieser Maßstäbe, dieser Schwellenwerte ist eben auch im Geheimen durch unbekannte Personen irgendwann Anfang diesen Jahres passiert.
Über 100 Ämter, Regierungsstellen, landeseigene Kliniken, Stadtverwaltungen und Gerichte sind in den vergangenen 6 Jahren Opfer von Hackerangriffen geworden, haben der Bayerische Rundfunk und Zeit Online herausgefunden. Gerade auch Kommunen sind nicht gut auf Angriffe vorbereitet, obwohl hier viele sensible Daten anfallen. Ihre Systeme sind oft veraltet, sie arbeiten mit alter Hard- und Software, ihre IT-Abteilungen sind außerdem noch sehr klein. Im Juli zum Beispiel hatte ein Hackerangriff auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld den ersten Cyber-Katastrophenfall in Deutschland ausgelöst. Es konnten keine Sozial- und Unterhaltsleistungen mehr ausgezahlt werden. Manuel Artug sieht noch ein anderes Problem. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind in IT-Dingen nicht geschult. Die Ausbildung fehlt eigentlich von Anfang an.
Wir vermissen immer noch Medienkompetenz und IT-Sicherheits-Know-how als Pflichtfach in der Schule, damit vielleicht alle mal ein bisschen Cyberraumerfahrung machen können und Medienkompetenz erlangen. Aber die digitale Bildungspolitik der Regierung sieht ja da doch eher sehr analog und desolat aus den vergammelten 60ern oder so aus. Wir sind eine Industrienation gewesen und bilden Industriearbeiter aus. Wir haben inzwischen einen Wechsel gemacht zu einer Informationsgesellschaft, aber wir haben die Ausbildung vergessen anzupassen. Aber wenn man halt so mit dem Wissen umgeht, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn die Leute es eben auch nicht wissen. Damit einherkommt ja auch der Fachkräftemangel, den wir dann in den großen Unternehmen, aber auch insbesondere in kritischen Infrastrukturen und Kommunen haben. Das heißt, die kriegen, keine Ahnung, von 8 Stellen nur 5 besetzt.
So fehlt es überall an IT-Experten, die die Systeme der Unternehmen einrichten und vor allem auch warten und updaten. Ein zusätzliches Sicherheitsloch ist auch durch die Corona-Pandemie entstanden. Die Firmen mussten ihre Mitarbeiter von heute auf morgen ins Homeoffice schicken und hatten wenig Zeit für Sicherheitsvorkehrungen. Heimnetzwerke sind außerdem leichter zu knacken als Firmennetzwerke. Und wenn sich darin auch noch smarte Haushaltsgeräte einklinken, stellen diese ein großes Sicherheitsrisiko dar. Was können Unternehmen also tun, um sich gegen Hackerangriffe zu schützen? Manuel Artug empfiehlt, die Mitarbeiter und ihre Hinweise ernst zu nehmen, auch wenn die vielleicht nicht ganz so fachkompetent klingen.
Man muss natürlich auch genug Ressourcen einplanen, um die IT-Sicherheit insofern zu erhöhen, dass man nicht sagt, wir haben hier so ein Projekt und machen jetzt mal IT-Sicherheit und dann ist das Projekt fertig. Das wäre ja so eine Einmalaktion, sondern Sicherheit ist ein Prozess. Und den muss ich tagtäglich immer wieder aufs Neue leben und aufrechthalten. Und dann braucht man auch ein kontinuierliches IT-Sicherheitsleben, was aber nur durch alle Mitarbeiterinnen gefüllt werden kann und nicht durch die 5 aus der IT-Sicherheitsabteilung und alle anderen können tun, was sie wollen.
Die Cybersicherheit in Deutschland ist also noch lange nicht so, wie sie sein sollte. Die kritische Infrastruktur ist vor Attacken kaum geschützt. Das zu ändern sollte eine der Aufgaben der neuen Bundesregierung sein.
Wenn ich mehr Wert auf eine defensive Cybersicherheitsarchitektur in Deutschland lege, dann schaffe ich ja auch eine gewisse Resilienz, dass eben ein solcher Angriff nicht durchgeht, sondern ich ihn frühzeitig erkenne. Oder dass Hersteller von Software beispielsweise haften müssen für ihre Software, wenn sie schlecht war. Oder dass eben auch kritische Infrastrukturen gezwungen sind, diese Patches zeitnah zu installieren. Das passiert oft genug nicht. Und keiner fragt sich, warum ist das eigentlich nicht passiert, sondern es wird ganz laut gerufen, oh, wir waren Opfer eines Angriffs. Und diese Opfersituation passt ja dann auch nicht immer. Wenn man monatelang sich nicht um die Systeme gekümmert hat, kann ich nicht mehr von Opfer reden. Das ist dann eigentlich schon fast grob fahrlässig.
Deutschland könnte sich von anderen Ländern abschauen, wie es mit der Digitalisierung besser klappt. Dänemark ist laut dem britischen Sicherheitsunternehmen Comparitech das sicherste Land der Welt, was Cybersicherheit betrifft. Hier wurde in den vergangenen Jahren viel Geld investiert, genau wie in Estland. Ob Scheidungen oder Rentenantrag, in diesen beiden Ländern laufen die meisten staatlichen Dienstleistungen mittlerweile online ab. In Estland sind auch die Schulen digitalisiert. In der Grundschule lernen die Kinder zum Beispiel Programmieren. Der digitale Nachwuchs ist damit schon mal gesichert. Das war wieder was gelernt, der Podcast von NTV. Ich verabschiede mich und bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Caroline Amme. Schreiben Sie mir gern und ich sage bis zum nächsten Mal.